Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir dich kennen dürfen. Dass du dich uns geoffenbart hast und uns auch in deine Nachfolge gerufen hast. Wir danken dir für dein Wort, die Bibel, durch die wir dich immer besser kennenlernen dürfen. Und wir bitten dich gerade auch für den heutigen Abend, dass du unsere Herzen öffnest und uns das Verständnis für dein Wort aufmachst. Amen. Heute Abend starten wir mit einer dreiteiligen Bibelabendserie zum Thema der Messias im Alten Testament. Heute Abend befassen wir uns mit dem Messias im Alten Testament etwas überblicksmäßig. Mal drauf werden wir uns mit dem Propheten Jesaja beschäftigen, was dort über den Messias geschrieben steht. Und das dritte Mal werden wir uns den Psalmen widmen. Aber bevor wir ins Alte Testament einsteigen, möchte ich auf eine Passage im Neuen Testament hinweisen, nämlich auf Lukas 24. Dort ist ja die Geschichte aufgeschrieben von den zwei Emmaus-Jüngern, denen Jesus nach seiner Auferstehung begegnet. Und zuerst erkenne sie gar nicht, wer Jesus ist. Ihr wisst es ja alle, der Rabbi hat nämlich an Ostern über die gepredigt. Und während sie unterwegs sind von Jerusalem nach Emmaus, erklärt Jesus den beiden Jüngern alles, was im Alten Testament über ihn geschrieben steht. Vielleicht nicht gerade alles, aber so die wichtigsten Passagen. Ich wäre furchtbar gern dabei gewesen und hätte auch so gern diese Erkenntnis gehabt, die Jesus da den beiden Jüngern mitgegeben hat. In der Ewigkeit werde ich dann Jesus fragen können und dann wird er hoffentlich auch Zeit haben, mir das zu erklären. Aber Gott sei Dank ist es so, dass Jesus auch durch seinen Heiligen Geist, der seine Jünger erinnert hat und auch inspiriert hat und wir im Neuen Testament einige Weise hin haben dürfen. Gott hat auch uns den Heiligen Geist durch den Glauben an Jesus geschenkt. Und so können wir auch befähigt sein, im Alten Testament erkennen, was von Jesus geschrieben ist. Jesus hat ja den Emmaus-Jüngern gesagt, dass von ihm geschrieben steht in Mose, in den Psalmen und in den Propheten, also in allen Teilen des Alten Testaments. Und wenn wir jetzt uns Gedanken darüber machen, wo taucht als erstes der Messias im Alten Testament auf, da können wir schon das erste Kapitel der Bibel aufschlagen, die Schöpfung, und können da fündig werden. Wenn wir nämlich im zweiten Vers schon schauen, da heißt es in 1. Mose 1, Vers 2, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Jetzt kann man sich fragen, wo ist denn hier der Messias? Da ist doch nur vom Geist die Rede. Nun, es gibt eine jüdische Schrift, die heißt Midrash Bereshit Rabbah. Und dort steht, dass der Geist, der hier über dem Wasser schwebte, wohl der Geist des Messias war. Übrigens, wir wissen, dass das der Geist des Messias war, weil aus dem Neuen Testament wissen wir, dass der Geist Gottes und der Geist Christi derselbe Geist ist, nämlich der Heilige Geist. Von daher finden wir hier schon zumindest den Geist des Messias. Verschiedene Rabbinen, die entdeckten dann im nächsten Vers schon den Messias wieder. In Vers 3, da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wie finden Sie dort den Messias? Nun, die Rabbinen haben gesagt, das Licht, von dem hier die Rede ist, ist unmöglich, das Licht von Sonne, Mond und Sterne, denn die wurden ja erst am vierten Tag erschaffen und nicht am ersten Schöpfungstag. Von daher muss das Licht des Messias gewesen sein. Wir wissen, Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt, aber ist hier vom Licht des Messias, ist das Licht hier der Messias? Ich würde sagen, nein. Und zwar aus dem Grund, weil Jesus nicht ein Geschöpf Gottes ist, sondern durch Jesus ist ja alles geworden, was geschaffen ist. Also Jesus, der Messias, war vor aller Schöpfung da. Das lesen wir ja in Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Da steht, dass Christus das Ebenbild des lebendigen Gottes ist. Und dann Vers 17, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also kann Jesus unmöglich dieses geschaffene Licht sein, von dem wir im ersten Buch Mose Kapitel 1, Vers 3 lesen. Aber etwas anderes. Aber etwas anderes. Im selben Vers, da können wir nämlich darauf achten, wie Gott das Licht geschaffen hat. Nämlich durch sein Wort. Gott sprach und es wurde. Und genauso sehen wir das bei allen anderen Schöpfungen Gottes. Gott sprach und es wurde. Und jetzt ist alles, was geschaffen worden ist, durch Jesus geschaffen, durch das Wort Gottes. Und jetzt klingelt es bei uns. Ja klar, im Johannesevangelium, gerade am Anfang, da wird Jesus ja als das Wort Gottes bezeichnet. Wir lesen das gerade. Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Da steht über Jesus Christus, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also, den Messias entdecken wir ganz am Anfang der Welt, was geschaffen ist. Er ist der Anfang der ganzen Schöpfung. Übrigens, genau die schöpferische Macht vom Messias, die wird ja auch sichtbar, wo Jesus hier auf der Erde sichtbar wirkte. Zum Beispiel hat Jesus seine schöpferische Macht bewiesen dadurch, dass er den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Das ist ein schöpferischer Akt gewesen. Totes zu Leben erwecken. Und wie hat Jesus das gemacht? Durch sein Schöpfungswort hat Jesus den Lazarus von den Toten aufgeweckt. Und noch eine andere interessante Begebenheit. Da war ein römischer Hauptmann. Der hatte einen Knecht, der krank war. Und was hat der Hauptmann zu Jesus gesagt? Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Also der hat gewusst, Jesus besitzt Schöpfungsmacht. Und mit seinem Wort kann er Kranke gesund machen. Einen schöpferischen Akt machen. Etwas, was krank ist, wieder herstellen. Und ganz interessant ist auch, der Teufel, der hat Jesus ja auch genau mit dieser Art und Weise versucht, dass er wusste, Jesus besitzt schöpferische Macht. Nämlich in Matthäus 4 und auch Lukas 4, da lesen wir, die erste Versuchung bei Jesus in der Wüste war, dass der Teufel gesagt hat, sprich doch zu den Steinen, dass sie Brot werden sollen. Wenn du der Messias bist. Also wenn du der Messias bist und schöpferische Macht hast, dann mach doch das. Aber Jesus hat es ja nicht gemacht, weil er wollte ja dem Teufel nicht gehorchen, sondern seinem Vater gehorsam sein. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Der Messias, Jesus Christus, er hat Schöpfungsmacht. Er hat Möglichkeiten, wo uns Grenzen gesetzt sind. Und deshalb ist es so gut, dass wir uns immer wieder auch an unseren Messias und unseren Herrn Jesus wenden. Weil wir wissen, ihm sind keine Dinge unmöglich. Er, dem auch wir unser Leben zu verdanken haben. weiß, weil er uns geschaffen hat, was auch gut für uns ist. Und weil dem so ist, lohnt sich's ja, dem Messias zu 100% zu vertrauen. Adam und Eva, die von Gott geschaffen worden waren, direkt von Gott geschaffen, aber die hatten ja keine Eltern, die vertrauten Gott nicht zu 100%. Die waren Gott in einem Punkt ungehorsam, nämlich dass sie von dem Baum vom Verbotenen gegessen haben und durch diesen Sündenfall kam der Fluch Gottes auf die Menschheit. Über Adam und Eva kam der Fluch Gottes über die ganze Menschheit. Und als Gott den Fluch aussprach, was die Folge sein wird, nämlich Tod, Schmerzen, Mühsal, im gleichen Atemzug hat Jesus auch schon etwas angedeutet, nämlich die Erlösung, die kommen sollte. Die Erlösung durch den Messias. Und das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15. Übrigens, diesen Bibelvers nennt man auch Proto-Evangelium. Das kommt nicht von Brot, sondern von Proto auf Griechisch zuerst. Das erste Evangelium, dort wo das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus als erstes auftaucht. 1. Mose 3, Vers 15, da spricht Gott: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier in diesem Vers wird schon der Sieg vom Messias über den Teufel angedeutet. Es ist hier interessant, dass vom Same der Frau die Rede ist. Also ich habe hier die Schlachterübersetzung, andere Übersetzungen haben der Nachkomme, aber wörtlich steht da Same und Same kann man ja auch mit Nachkomme übersetzen oder Geschlecht. Und normalerweise hat ja die Frau nicht den Samen zur Zeugung von Kindern. Den Same hat immer der Mann. Und jetzt gab's doch eine Frau in der Weltgeschichte, die ohne Zutun eines Mannes ein Kind geboren hat. Und diese Frau ist Maria gewesen, die Mutter von Jesus, die Mutter von unserem Messias. Und jetzt wird hier in dem Vers noch was ausgesagt, nämlich der Sieg des Messias über den Satan. Es steht dann nämlich, dass der Same den Kopf der Schlange zertreten wird, aber die Schlange zugleich auch in die Ferse von dem Same der Frau stechen wird. Übrigens, das hebräische Wort für stechen und zertreten ist hier das gleiche. Man könnte auch sagen, der Messias wird der Schlange in den Kopf stechen und dafür die Schlange dem Messias in den Fuß stechen. Aber die Folgen sind ganz unterschiedliche, ob man in den Fuß sticht oder ob man in den Kopf sticht. Das eine ist tödlich und das andere ist verletzend und nicht ganz tödlich. Und jetzt wissen wir, dass das bei Jesus ja genau so der Fall war. Unserem Herr Jesus wurden bei seiner Kreuzigung die Füße durchstochen. Und mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung hat Jesus etwas bewerkstelligt. Er hat nämlich den Sieg über den Teufel errungen. Wir lesen dazu Hebräer 2, die Verse 14 bis 16. Hebräer 2, die Verse 14 bis 16. Dort heißt es: Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch des Todes Frucht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Also, schon beim Sündenfall deutet Gott an, dass der Fluch der Sünde nicht ewig bestehen bleiben würde. Der Same der Frau, der Messias, der würde das bewerkstelligen. Und der Same, allerdings nicht der Frau, sondern der Same Abrahams, spielt jetzt auch in der nächsten Messias-Verheißung eine wichtige Rolle. Wir lesen 1. Mose 22, Vers 18. Gott hat ja dem Abraham ganz verschiedene gegeben und wir schauen jetzt die in 1. Mose 22, Vers 18 an. Ich lese, wie jetzt hier den ganzen Abend nach der Schlachterübersetzung. Und der Grund, dass ich die Schlachterübersetzung benutze, ist der, hier wird nämlich Same ganz explizit immer als Same übersetzt. Bei Luther oder Elberfelder, da ist es manchmal Geschlecht oder Nachkomme oder Nachkommen, aber im Hebräischen steht immer der Same in Einzahl oder dein Same. Wir lesen 1. Mose 22, Vers 18. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Übrigens auch an den anderen Stellen bei den Abrahamsverheißungen, wo von Geschlecht oder Nachkommen die Rede ist, ist im Hebräischen immer dein Same Einzahl geschrieben. Und jetzt sagt der Rabbi Paulus war ja nicht einfach nur christlicher Missionar, sondern der war zugleich auch jüdischer Rabbi geblieben, wie er es vorher auch war. In Hinblick auf die Abrahamsverheißung mit deinem Samen etwas ganz Interessantes. Der legt nämlich den Samen messianisch aus. In Galater 3, Vers 16 können wir das nachlesen. Galater 3, Vers 16. Also heute springen wir ein bisschen viel durch die Bibel, aber wir wollen ja auch ein bisschen Überblick bekommen über den Messias im Alten Testament. Galater 3, Vers 16, da schreibt der Paulus, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem Samen. Und dieser Same ist Christus. Wenn Gott also in 1. Mose 22, Vers 18 dem Abraham verheißt, in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, dann könnten wir hier das jetzt auch ersetzen, in Christus sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. In Christus. Jeder Mensch, der in Jesus Christus ist, der zum persönlichen Glauben an Jesus gekommen ist, als seinem Erlöser und als seinen Herrn, der muss nicht mehr unter dem Fluch der Sünde stehen, sondern der kann unter den Segen Gottes kommen. Der steht unter dem Segen, der dem Abraham verheißen worden ist. Übrigens in Galater 3, Vers 13 und 14, da steht es nochmal so ganz explizit. Galater 3, Verse 13 und 14. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Warum? Damit der Segen Abrahams zu den Heiden oder zu den Völkern komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißene worden war. Wer den Zusammenhang von in Christus sein und den Segensverheißungen an Abraham verstanden hat, der hat was ganz, ganz Entscheidendes für das Verständnis vom Alten Testament verstanden. Der hat quasi den Schlüssel zum Alten Testament überhaupt verstanden. Der hat nämlich verstanden, dass wir aufgrund unseres Glaubens an Jesus die Segensverheißungen, die im Alten Testament stehen, auch für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Also, wenn wir die Segensverheißung als Gläubige im Alten Testament für uns in Anspruch nehmen, dann ist das nicht Rosinenpickerei und irgendein Biblizismus, sondern da ist es ganz gesunde Theologie. Da verhebt es biblisch, wenn wir die Segensverheißungen in Anspruch nehmen, weil das der Paulus explizit so sagt. Und wir wissen, was der Paulus geschrieben hat, das ist ja auch Gottes Wort. Also wir können das ganz guten Gewissens machen, die Segensverheißung vom Alten Testament für uns persönlich in Anspruch nehmen. Denn wir verstehen das Alte Testament nicht alttestamentlich, sondern wir verstehen das Alte Testament vom Neuen Testament her. Wir verstehen das Alte Testament christusbezogen, messianisch. Doch jetzt ist noch etwas ganz wichtig, wenn wir den Messias im Alten Testament betrachten. Jesus wird uns im Alten Testament nicht einfach nur als der Erlöser vorgestellt, sondern der uns erlöst vom Fluch der Sünde und uns den Segen Gottes zugänglich macht, sondern Jesus wird uns auch als derjenige vorgestellt, auf den wir hören sollen, dem wir gehorsam sein sollen. Wir lesen nämlich in 5. Mose 18, Vers 15 folgendes. 5. Mose 18, Vers 15, das ist eine ganz interessante Bibelstelle, eine ganz wichtige. Da sagt der Mose: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Der Messias wird uns hier als ein Prophet vorgestellt. Ein Prophet wie Mose. Jesus, der Messias, ist der Offenbarer des Willens Gottes. Übrigens im Neuen Testament, stellen sich die Leute ja auch manchmal die Frage, wer ist denn dieser Jesus? Ist er der Prophet? Und da wird genau auf diese Bibelstelle quasi Bezug genommen. Und da fragt man sich, ist Jesus der Messias? Also der Prophet und der Messias, das kann man eigentlich an dieser Stelle austauschen. Und noch etwas ist hier interessant an dieser Bibelstelle. Es wird hier gesagt, dass der Messias nicht ein Prophet ist auf gleicher Ebene wie Mose, sondern ein Prophet höherer Rangordnung. Jesus ist höher gestellt, auf höherer Stufe als Mose. Das Gesetz, das von Mose vermittelt worden ist, hat nur vorläufigen Charakter. Der Mose weist nämlich hin auf den Messias. Auf ihn müsst ihr hören. Und bis er kommt, hört auf mich. Also auf das Gesetz des Mose. Aber wenn Christus, der Prophet, gekommen ist, dann gilt das, was er zu sagen hat. Und jetzt können wir uns fragen, ja, wie genau haben wir das zu verstehen? Haben wir das so zu verstehen, dass das Gesetz von Mose plötzlich aufgelöst wird? Mit dem Kommen von Jesus wird das Gesetz plötzlich aufgelöst. Jesus selbst hat die Frage beantwortet, nämlich in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 17. Da hat Jesus gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz aufzulösen oder die Propheten. Ich bin gekommen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und der Rabbi Paulus, der schreibt ganz interessant in Römer 10, Vers 4. Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das griechische Wort Ende, das heißt Telos, und das kann man auch übersetzen mit Ziel. Und ich finde, das ist eigentlich sehr passend, auch Ziel. Man kann eigentlich sich das sehr gut vorstellen, wenn ein Zug eine Strecke fährt, Startbahnhof, Endbahnhof, da ist der Endbahnhof zugleich auch das Ziel. Das Ende vom Zug, von der Zugstrecke ist gleichzeitig das Ziel. Also beides ist quasi das Gleiche und das Gleiche mit gemeint. Und genauso wie mit dem Zug, der eine Wegstrecke fährt und dann das Ende, Endstation erreicht, sein Ziel erreicht, so können wir das uns auch mit dem Gesetz und Jesus, dem Messias, vorstellen. Das Gesetz ist quasi wie eine Zwischenstation. Und dadurch, dass jetzt Jesus gekommen ist, der Messias, ist nicht das Gesetz, die Zwischenstation, plötzlich aufgelöst worden, gibt's gar nicht mehr, sondern die ist Teil der Wegstrecke, bis eben das Ziel erreicht worden ist. Und es hat seine ganz gute und richtige Funktion gehabt. Da ist überhaupt nichts Schlechtes dran gewesen am Gesetz, sondern das ist Teil von der Wegstrecke Gottes mit seinem Volk gewesen, das Gesetz, und hat seine ganz wichtige Bedeutung. Und wenn wir jetzt das Gesetz in rechter Weise verstehen wollen, dann ist eins ganz wichtig, dass wir das Gesetz Gottes immer vom Ziel her verstehen und nicht vom Gesetz selber. Wenn man immer nur bei der Zwischenstadt stehen bleibt und das von der Zwischenstation erforschen möchte, dann kommt's nicht gut. Dann kommt man nie am Ziel an, sondern da bleibt man immer so auf halber Strecke stehen und das ist nicht gut. Sondern Gott will, dass wir zur vollen Erkenntnis kommen, und die finden wir bei Christus. Das Gesetz müssen wir also von Christus her verstehen. Der Messias wird uns, wie wir bisher gesehen haben, im Alten Testament als Erlöser vorgestellt, der den Fluch zum Segen verwandelt, aber dann auch als Prophet, auf den wir hören sollen. Und dann wird uns der Messias auch als zukünftiger königlicher Herrscher vorgestellt. Und das auch schon im ersten Buch Mose. Nämlich als der Jakob auf seinem Sterbebett lag, da hat er ja seinen Söhnen einen Segen mitgegeben. Und im Segensspruch an seinen Sohn Juda, da haben wir einen messianischen Hinweis. Juda war ja einer der Vorfahren von Jesus. Und im Segensspruch an den Juda, da lesen wir Folgendes. Da steht 1. Mose 49, Vers 10. 1. Mose 49, Vers 10. Da sagt der Jakob: Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorsam sein. Schilo, das übersetzt der Luther mit Held. Und dieser Schilo, damit ist der Messias gemeint, wird eines Tages über alle Völker herrschen. Und das Zepter, das heißt die Königsherrschaft, wird nie mehr von ihm weichen. Also aus dem Hause Juda wird eines Tages ein königlicher Herrscher kommen, dessen Reich für Ewigkeit besteht, und das wird der Messias sein. Wenn wir nun darauf achten, wer war denn der erste König im Volk Israel und aus welchem Stamm kam er? Da sehen wir etwas Interessantes. Der kam nämlich nicht aus dem Hause Juda. Der kam aus dem Hause Benjamin. Der Saul kam aus dem Hause Benjamin, aus dem Stamm Benjamin. Und deshalb ist ja aus heilsgeschichtlicher Perspektive der Saul dann verworfen worden und der David ist König geworden, aber auch angekündigt hatte das. Und der David, der kam aus dem Hause Juda. Und deshalb konnte der David ein Vorfahre vom Messias werden und nicht der Saul. Dem David wurde dann auch eine messianische Verheißung gegeben im Hinblick auf seine Nachkommen oder im Hinblick auf seinen Nachkommen, nämlich durch den Prophet Nathan. Derselbe Nathan, der den David wegen seiner Untreue, wegen seinem Ehebruch getadelt hat, der hat dem David auch die messianische Verheißung in 2. Samuel 7, Verse 12 bis 16 gegeben. 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 16. Da sagt der Nathan zu David: Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenguten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Uns verwirrt in dieser Verheißung der Abschnitt, wo von der Missetat die Rede ist. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenbruten züchtigen. Aber das muss uns nicht verwirren, weil es steht da wenn. Und bei Jesus ist dieses wenn nicht eingetreten. Aber bei Jesus ist Folgendes eingetreten, dass er stellvertretend für uns unsere Sünde getragen hat. Und die hat Jesus tatsächlich getragen. Die Strafe für unsere Sünden. Er hat sie auf sich genommen. Aber was hier wichtig ist in dieser Segensverheißung ist, dass David ein Königtum verheißen wird, dass wir ewig Bestand haben wird. Wenn wir das Land Israel heute anschauen, da sehen wir kein Königtum. Da sehen wir eine westliche Demokratie. Und in Israel hat man auch schon rund 600 vor Christus kein Königtum mehr gesehen, also 586 oder 87. Da wurde Israel ja vom König Nebukadnezar erobert, Jerusalem wurde erobert und dann war finito mit Königtum in Israel. Also das gibt schon recht lange nicht mehr, das Königtum in Israel. Aber doch gilt die Verheißung, die Gott dem David gegeben hat. Denn in Christus ist diese Verheißung in Erfüllung gebracht worden. Als Jesus hier auf der Erde wirkte, verkündigte er nämlich was? Er verkündigte da das Evangelium vom Reich Gottes. Im Griechischen steht da Basileia tou theou. Basileia heißt wörtlich das Königreich oder die Königsherrschaft. Also Reich Gottes meint eigentlich immer die Königsherrschaft Gottes oder das Königreich Gottes. Und Jesus hat ja gesagt, dass mit ihm das Reich Gottes schon angebrochen ist. Zwar noch nicht in vollendeter Weise, aber es ist immerhin schon angebrochen. Vollendet wird's werden, wenn Jesus das zweite Mal hier auf die Erde zurückkommt. Wenn das Neue Testament, besonders die Evangelien, immer wieder vom Reich Gottes reden, ist eins ganz wichtig, dass wir das messianisch verstehen. Das ist das Reich vom Messias, wo Jesus als König herrscht und über das Jesus herrscht. Also die zwei Bedeutungen, Jesus herrscht als König über Menschen, er regiert als König, aber auch das Gebiet, über das Jesus herrscht. Das meint auch Königreich, Königsherrschaft und Königsreich. Mit dem messianischen Reich, das anbrechen wird, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommen wird, werden wir uns das nächste Mal etwas ausführlicher beschäftigen, wenn wir uns dem Propheten Jesaja zuwenden. Da wird nämlich ganz viel drüber ausgesagt, auch in anderen Prophetenbüchern, aber nächstes Mal einfach über den Propheten Jesaja. Doch nicht nur in dem Prophetenbuch Jesaja finden wir viele messianische Vorhersagen, sondern auch in vielen anderen Prophetenbüchern. Ein ganz berühmter Vers ist Micha 5, Vers 1. Den kennen wir nämlich aus der Weihnachtsgeschichte. Micha 5, Vers 1. Dort wird nämlich vorhergesagt, in welcher Stadt der Messias geboren werden sollte. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen der Herrscher über Israel, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also da kriegt man gerade mehrere Sachen über den Messias aufs Mal gesagt. Der Ort, wo er geboren werden soll, gleichzeitig ist er von Anfang der Tage her, also er ist vor aller Schöpfung da gewesen und seine Königsherrschaft wird ewig bestehen bleiben. Berühmt ist noch ein anderer Vers aus den Prophetenbüchern, nämlich aus Sacharja 9, Vers 9 und ich lese auch den Vers 10. Der ist bekannt aus der Passionsgeschichte, Sacharja 9, Vers 9. Da heißt es, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Also wo Jesus vor seiner Kreuzigung nach Jerusalem eingeritten ist, da hat er ja sich einen Esel organisiert, auf dem er reiten konnte. Und das ist die Erfüllung von dieser Voraussage gewesen. Jesus hat gesagt, es muss erfüllt werden und deshalb holt mir noch einen Esel. Und dann ist es so eingetreten. Und jetzt ist interessant, wenn wir den nächsten Vers lesen, Vers 10 von Sacharja 9, da steht, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Innerhalb zwei Verse haben wir zwei messianische Aussagen, die sehr weit auseinander liegen. Also im Lesen hier fällt uns gar keine Lücke auf, aber wenn wir die Zeitgeschichte, die Heilsgeschichte Gottes anschauen, da sehen wir, da klafft eine riesengroße Lücke. Der erste Vers ist von dem ersten Kommen Jesu gesagt, der zweite Vers ist vom zweiten Kommen Jesus gesagt. Und mit dieser prophetischen Perspektive werden wir uns das nächste Mal auch ein bisschen beschäftigen. Wie kann es sein, dass da zwei Verse so unmittelbar hintereinander liegen und da so eine riesen Zeitlücke klafft? Das schauen wir uns nächstes Mal noch an. Aber wichtig ist hier gerade im ersten Vers die Eigenschaft vom Messias, die beschrieben wird. Nämlich, dass er demütig ist. Und gerecht. Und das konnte man am Leben von Jesus sehen. Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern er ist demütig gewesen. Demütig bedeutet ein Gemüt des Dienens haben. Diengemüt, das meint eigentlich Demut vom Althochdeutschen her. Und das hat man genau bei Jesus gesehen. Jesus ist demütig gewesen. Er war dienbereit. Und er ist gerecht gewesen. Nichts Falsches hat er gemacht. Wichtig zum vertieften Verständnis der Evangelien ist noch eine andere Prophetie aus dem Alten Testament über den Messias, nämlich Daniel 7, Vers 13 und 14. Wir schauen uns an, Daniel 7, die Verse 13 und 14. Der Daniel, der Prophet Gottes, hatte ja verschiedene Visionen, Zukunftsvisionen. Sehr viel ist auch über die Endzeit im Propheten Daniel geschrieben. Und jetzt heißt Daniel 7, Vers 13 und 14, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also hier ist auch von der ewigen Herrschaft die Rede, aber was ganz wichtig für uns ist, ist der Ausdruck, der sah aus wie ein Sohn des Menschen. Genau dieser Begriff Menschensohn taucht ja in den Evangelien immer wieder auf. Jesus sagt von sich selbst, dass er der Menschensohn ist. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben für viele. Also Jesus hat von sich als dem Menschensohn geredet. Und damit hat er gesagt, und ich bin der Messias. Ich bin der Messias, der eines Tages kommen wird und über alle Völker herrschen wird. Mir wird von Gott alle Macht gegeben werden. Und also das ist ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Der Begriff Menschensohn ist ein messianischer Ausdruck im Neuen Testament. Ja, gerade für die Endzeitprophetien, wo das Prophetenbuch Daniel sehr viel zu bieten hat, auch andere Prophetenbücher, Prophet Hesekiel, Prophet Jesaja, Prophet Zacharja und so weiter, da haben wir heute Abend nicht die Zeit, da uns so ausführlich mit der Endzeit zu beschäftigen. Aber was mir noch ganz wichtig ist, dass wir noch zwei weitere Bibelstellen anschauen, nämlich aus dem Prophetenbuch Daniel, nämlich Daniel 9. Da ist ja von den 70 Jahrwochen die Rede. Hier wird schon einiges in Hinblick auf die Zukunft vorausgesagt, mit exakten Zeitangaben. Und diese 70 Jahrwochen werden hier aufgeteilt. Die sind ganz wichtig auch zum Verständnis der Offenbarung. Ich gehe jetzt nicht konkret auf die 70 Jahrwochen ein, aber in dieser Prophezeiung, da steht etwas Interessantes, nämlich in Vers 26, da heißt es, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Und je nachdem, wenn man das Buch Daniel korrekt datiert und dann schaut, wann ist Jesus gestorben, da kann man feststellen, dass genau das ungefähr parallel geht. 62 mal 7 Jahrwochen, da kommt man auf eine gewisse Zahl. Und wenn man das dann schaut, wie sieht das konkret aus, da sieht man, von der Prophezeiung vom Daniel her bis zum Tod Jesu sind eben diese 62 Jahrwochen, 62 mal 7 Jahre vergangen. Da ist der Messias für uns gestorben. Er wurde ausgerottet, wie es hier steht. Zum auf den Messias, die mir ganz wichtig ist, aus dem Buch Sacharja, Sacharja 12, Vers 10. Das ist auf die Wiederkunft Jesu hingesagt. Da steht, aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Sacharja 12, Vers 10. Das ist ganz interessant, was hier steht. Da wird nämlich von der Bekehrung Israels gesprochen. Von der Bekehrung Israels. Sie werden den erkennen, den sie durchstochen haben. Den Messias, den werden sie erkennen. Und dann werden sie bitterlich weinen. Sie werden Buße, Reuetränen haben. Sie werden bereuen, was sie gemacht haben und werden sich zum Messias hin bekehren. Und wenn Jesus kommt und Israel Buße tun wird über das, was sie gemacht haben, da wird sich ganz Israel bekehren. Und genau von der Bekehrung von ganz Israel hat ja der Paulus auch gesprochen, nämlich in Römer 11, Vers 26. Römer 11, Vers 26. Da steht, und so, also ich lese Vers 25 noch dazu, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzeit der Heidner eingegangen ist. Und so, also nach dieser Zeit, nachdem die Vollzeit der Heidner eingegangen ist, so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Wenn man so das Kapitel 12 liest, da merkt man, wie genau das da eintreffen wird. Israel wird den Messias erkennen und dann wird Israel vergeben werden, weil sie den Erlöser annehmen wird. Übrigens, im Vorfeld von diesem Ereignis wird es Israel gar nicht gut gehen. Da lesen wir nämlich von den Prophetien, dass alle Völker sich gegen Israel wenden werden, ganz viele vom Volk Israel werden sogar getötet, werden große Bedrängnis, wird herrschen, großes Leid wird kommen. Aber dann kommt der Messias. Und ich will ja nicht zu sehr in die Endzeitprophetien eintauchen, sondern beim Messias im Alten Testament bleiben. Der Messias, so haben wir es gesehen, erscheint in ganz vielen Prophetien im Hinblick auf die Zukunft. Aber jetzt ist es interessant, wenn wir so die Geschichten vom Alten Testament lesen, da haben wir hier und da den Eindruck, dass auch der Messias leibhaftig Leuten im Alten Testament erschienen ist. Denn wir haben im Alten Testament zum Teil Berichte über Theophanien oder auf Deutsch auf Gotteserscheinungen. Und an einigen Stellen taucht auch ein gewisser Engel des Herrn auf. Und gerade diese Stellen, wo Theophanien da sind, wo der Engel des Herrn auftauchen, da hat man hier und da den Eindruck, dass da der Messias anwesend sein könnte. Zwei solcher Begebenheiten wollen wir uns anschauen, zwei oder drei, nämlich die erste bei Abraham, 1. Mose 18. Dort lesen wir davon, dass Gott den Abraham Bescheid gegeben hat, was in Zukunft mit Sodom und Gomorra passieren wird. Dort hat ja der Neffe von Abraham gelebt, der Lot. Und das war nicht so eine zukunftsträchtige Aussicht, wo der Sodom und Gomorra hatten. Und wenn wir diese Geschichte in 1. Mose 18 lesen, das ist interessant. Am Anfang heißt es, dass drei Männer zu Abraham zu Besuch kamen. Und wie redet Abraham die drei Herren an? Mit den Worten, mein Herr, Einzahl. Und dann, wenn man weiterliest, da sehen wir, dass dann der Besuch der Herr ist. Also, und für Herr, da steht im Hebräischen der Gottesname Jahwe. Wieso ist auf der einen Seite von drei Männern die Rede und auf der anderen Seite ist von dem gleichen Besuch vom Herrn die Rede? Wie können wir das verstehen? Wir können das dahin deuten, dass hier die Dreieinigkeit Gottes, dass Gott in seiner Dreieinigkeit selbst den Abraham besucht hat. Also so können wir das interpretieren. Und ich interpretiere es so. Eine andere bemerkenswerte Begebenheit finden wir im Buch der Richter. Dort lesen wir zum Beispiel bei der Berufung von Gideon, das ist Richter 6, davon, dass der Engel des Herrn zu Gideon kam. Und wenn man dann ein paar Verse weiter hinten liest, da sieht man, dass der Herr, also die gleiche Person, der Engel des Herrn, plötzlich Herr genannt wird. Und der Herr sprach zu Gideon. Auf der einen Seite der Engel des Herrn und auf der anderen Seite gleichzeitig der Herr. Wie genau haben wir das zu verstehen? Eine Hilfe dazu gibt uns eine andere Begebenheit aus dem Buch der Richter, nämlich die Geschichte von Simson. Nämlich es war so, die Geburt von Simson wurde ja dem Vater vorgängig schon angemeldet. Durch den Engel des Herrn. Das lesen wir in Richter 13 so. Also vor der Geburt von Simson erschien der Engel des Herrn dem Manoach. Und dann fragt der Manoach in Vers 17, Richter 13, Vers 17, den Engel des Herrn, wie denn sein Name sei. Und was ist die Antwort vom Engel? Er sagt, er ist zu wunderbar. Oder er ist wunderbar. Der Name ist wunderbar. Und das erinnert uns sehr stark an die messianische Verheißung in Jesaja 9, Vers 5. Wir haben zum Eingang das Lied gesungen, Jesus, höchster Name. Und da kommen dann die Namen vom Messiaswort. Das ist nämlich genau Jesaja 9, Vers 5. Wir schauen das uns an. Nächstes Mal werden wir das uns auch nochmal anschauen. Jesaja 9, Vers 5. Da ist von dem Messias-Kind die Rede. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und aus dieser Begebenheit und aus diesem Vers leiten einige Bibelforscher ab, dass an allen Stellen, wo der Engel des Herrn auftaucht, letztendlich der Messias auftaucht. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann. An allen Stellen, wo Engel des Herrn ist, da ist auf jeden Fall vom Messias die Rede. Aber ich bin überzeugt, an einigen Stellen ist ganz sicher der Messias da anwesend gewesen und steht eigentlich hinter dem Engel des Herrn. Ja, Jesus im Alten Testament, das ist eigentlich ein ganz großes Thema. Ganz interessant wäre es auch noch, auf die Symbolik vom Tempel einzugehen oder von der Stiftshütte. Da hat man ja den Schaubrottisch. Brot? Jesus sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Oder Jesus, gerade im Hinblick auf das Manna, sagt ja auch, da ich bin das Brot des Lebens. Oder da sieht man arme Geleuchter. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Also da haben wir auch eine gewisse messianische Symbolik. Und es wäre interessant, sich da auch ganz mit zu beschäftigen. Aber heute Abend geht es nicht darum, dass wir jedes Detail von den messianischen Verheißungen im Alten Testament erforschen. Das wird den Rahmen sprengen. Es geht darum, dass wir so einen kleinen Überblick haben über den Messias im Alten Testament. Und jetzt ist eins ganz wichtig für uns, nämlich nicht, dass wir über alles haargenau Bescheid wissen, was den Messias betrifft, sondern ganz wichtig für uns ist, dass wir den Messias persönlich kennen, als unseren Erlöser, als unseren Herrn und ihm nachfolgen. Und auf dieser Basis wollen wir unseren Messias im Neuen wie im Alten Testament immer besser kennenlernen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass du dich uns geoffenbart hast, dass wir dich kennenlernen durften als unseren Erlöser, als unseren Herrn, und es ist so gut, dir zu vertrauen. Wir danken dir auch, dass du der kommende Friedefürst bist und wir dürfen voller Freude auf dieses Ereignis warten. Hilf du uns, in unserem Alltag dir nachzufolgen und dich besser kennenzulernen. Gebrauch du uns auch zur Ausweitung und zum Bau deines Reiches in dieser Welt. Amen. Ich möchte nur noch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen zum heutigen Abend, oder wenn jemand noch den ein oder anderen Impuls hat, dazu gibt's auch Möglichkeiten. Ja? Ja.
Der Vers, du hast gesagt, im 1. Mose 3, 15, der ist ja sehr bekannt, aber ja eigentlich noch nicht so ganz begriffen. Was ist eigentlich das da zwischen deinem Samen? Hier im Samen ist ja der Israel Jesus.
Ja, genau.
Deinem Samen, das ist um das zu verstehen.
Genau. Also das wird man einfach als summarisch zusammenfassen. Die Schlange ist ja ein Geschöpf Gottes gewesen. Aber hinter der Schlange steckt ja eigentlich der Teufel. Und jetzt wird in der Offenbarung ja der Teufel auch als Schlange bezeichnet. Und das ist damit gemeint. Letztendlich der Teufel, der hinter der Schlange steckt. Genau. 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 Ich habe gesagt, die Rabbinen, es gibt verschiedene Rabbinen, die sagen, das sei das Licht des Messias, was da erschaffen worden sei. Aber wir wissen ja, dass durch Jesus alles geschaffen worden ist. Und so. Also da haben sich die Rabbinen offensichtlich geirrt. Das wollte ich damit sagen. Ja?
Daniel 7, 13.
Ja?
Umgerannt zu dem, der Urheil war.
Ja? Ja? Ist ja interessant, im Missionsbefehl sagt ja Jesus, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das erinnert genau an diesen Vers. Wenn man hier schaut, der uralt ist, der verleiht dem Menschensohn Königtum, Ehre und Macht. Mir ist gegeben alle Macht. Ja?
Die drei sogenannten Männer von Aufhauen erschienen
sind. Ja?
Und zeigt, als wenn die drei eigentlich ein Gottes sind.
Ja?
Das heißt aber, dass wir Gott und den Vater sehen.
Ja? Genau. Und drum ist es so interessant, dass Abraham die drei Personen als eine Person anspricht. Also wie genau das zu verstehen ist, das weiß ich auch nicht. Ich bin nicht... Bitte? Ja. Ja, das kann es auch sein. Ja?
Ich wollte das gerade auch sagen. Und zwar, nachher sind ja zwei weitergegangen.
Ja.
Zu Lot.
Ja.
Und die sind dann bei Lot geblieben und haben sich doch auch, haben dann Lot geschützt gegen die Angreifer.
Ja.
Und haben sie dann weggeführt. Also ich denke auch, von meiner Sicht aus, dass
genau. Genau, also dann wäre das eigentlich noch die sinnvollere Auslegung, genau. Da lerne ich gern dazu. Das hat sicher seine Bedeutung. Die Frage ist, ob ich die Bedeutung auch weiß. Wir schauen es gerade nochmal an. Sacharja 9, Vers 10 war das, gell? Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Also Ephraim, das ist, Israel war ja zweigeteilt. Das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und Ephraim, das steht als Pars pro Toto, als Teil für das Ganze, für das Nordreich Israel, und Jerusalem steht für Teil vom Ganzen für das Südreich Juda. Das heißt, für das vereinigte Israel, da wird der Messias Frieden schaffen. Ja. Ja. Genau. Ja, also das Gesetz hat für uns eine andere, vom Ziel her, wir sind ja am Ziel angelangt, wir sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und da hat das Gesetz für uns jetzt eine andere Bedeutung, wie jemand, wo noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen ist. Für denjenigen, der noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen ist, ist das Ziel des Gesetzes, ihm Sündenerkenntnis zu geben. Dass der Ungläubige erkennt, ich bin ein Sünder, ich brauche den Messias. Wir durften diese Erkenntnis schon haben. Wir durften unsere Sünden erkennen. Bei uns hat dieses Ziel schon seinen Zweck erreicht. Für uns hat jetzt das Gesetz die Bedeutung, dass wir den Willen Gottes erkennen. Und der Wille Gottes ist für uns eigentlich zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott von ganzem Herzen. Und jetzt müssen wir sehen, liebe deinen Nächsten ist sehr viel mehr, wie einfach nur einzelne Gebote halten. Du sollst nicht Ehe brechen, das ist ein Verbot. Und wenn man immer treu in der Ehe ist, dann ist das Gebot eingehalten. Aber den Ehepartner lieben, das umfasst sehr viel mehr, wir einfach nur nicht Ehe brechen. Also das Gesetz vom Ziel her ist es nochmal eine Nuancenverschiebung, nämlich den Willen Gottes erkennen. Und jetzt ist es so, dass wir ja durch Jesus Christus nicht einfach nur den Befehl haben, Gottes Gebot zu tun, Liebe zu üben, sondern wir sind durch Jesus Christus auch befähigt worden, das zu tun, was das Gesetz sagt.
Ist eigentlich noch verschärft?
Sag mal so, zum Ziel gebracht. Weil wenn man sagt verschärft, dann klingt es, ist noch schwieriger geworden. Rein menschlich ist es schwieriger geworden. Aber durch dass wir den Heiligen Geist haben, können wir es ja machen. Ja, und dann, Jesus sagt ja nicht, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch noch eine schwerere Last aufladen, sondern Jesus sagt, und meine Last ist leicht. Matthäus 11.